Wir waren das letzte Mal stehen geblieben in Projekt 2, nachdem wir die einzelnen Parameter einigermaßen gründlich durchgesprochen hatten. Da hatten wir uns das Eingabeformular, was hier Bestandteil des Handbuches ist, also das ist kein Formular, was irgendjemand mit der Hand ausfüllen muss. Es ist nur zur Orientierung, dass der Komponist, der damit arbeitet, weiß, was er zu tun hat. Also infolgedessen steht es auch hinten im Handbuch abgedruckt. In Wirklichkeit musste man damals in der ursprünglichen Version, die noch unter DOS lief, unter dem PC-Betriebssystem, diese Daten alle einfach eintippen und auf Lochkarten oder Lochstreifen. Oder als wir dann schließlich mal einen Bildschirm hatten, weil einen Bildschirm ich ja zu nehmen, ich hätte kaufen können, aber früher gab es ja gar keinen. Es gab ein Schiff, ja, ich weiß nicht, wenn man zum ersten Mal an seinem PC oder an seinem Computer überhaupt einen Bildschirm anschließen konnte. Und als wir diesen Bildschirm hatten, konnte man das auch auf den Bildschirm eintippen. Und jedenfalls musste diese gesamte Zahlenkolonne in den Computer rein für das Programm, damit es laufen konnte. In der Version, die mir nun vorschwebt, die schon gesagt, ich hoffe noch im Laufe dieses Jahres vielleicht bewerkstelligen zu können, werden diese Daten auf Schirme aufgeteilt, so wie wir das hier beim Projekt 1 gesehen haben. Es gibt mehr als Schirme als da, aber dafür wird die Organisation so sein, dass man sich so viele Schirme und also Teilschirme, sagen wir mal, Fenster auf den gesamten Bildschirm anordnen kann, wie man will, um Dinge miteinander vergleichen zu können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, wenn man mit einer bestimmten Information beschäftigt ist, sagen wir mal für Instrumente, und man möchte in dem Augenblick wissen, was es für Daten gibt für die Teilwerte, dass man die anklicken kann, dass sie auf dem Bildschirm erscheinen, dass man immer mehrere Sachen miteinander vergleichen kann. Denn das war das Schwierige mit Projekt 2, dass die Datenmenge so groß ist, dass man die nicht alle im Kopf hat und nicht weiß, wie sie sich zueinander verhalten, das heißt, welche Konflikte sie darauf beschwören, beziehungsweise auch nicht. Das außerdem, ja, das ist wichtig, war es früher erforderlich, sämtliche Daten einzugeben für sämtliche Parameter und wo man sich für einen Parameter nicht interessierte. Und deshalb keine Lust hatte, sich dafür Daten auszudenken, die ja nicht angehen, gab es überall Dummy-Werte, die hier auf der rechten Spalte einfach drinstehen, Sie haben das gesehen, und die man dann stattdessen benutzen kann, sodass keine Unglücke passieren. Ich hatte mir selbst sogar noch eine Eingabesprache ausgedacht, damals und das Programm auch nicht ganz vollendet, aber in großen Zügen jedenfalls, sodass der Komponist anstatt von 65 Fragen zu beantworten, zunächst einmal sagen kann, was er denn so grosso modo haben will. Ein langes Stück, ein kurzes Stück, ein lautes, ein leises, ein abwechslungsreiches oder ein eintöniges und mit viel hohen Tiefen, irgend so mit solchen allgemeinen qualitativen Bemerkungen. Dafür gab es dann so eine Handvoll Fragen, die der Komponist beantworten konnte, vielleicht jeweils auf so einer Skala von 1 bis 10 oder was weiß ich, sodass man ungefähr ganz im Groben angeben kann, welchen Charakter die Variante oder die Struktur haben soll. Danach sollte dann dieses Vorspannprogramm die erforderlichen Eingabedaten ausrechnen, also bestimmt, das war ja kein Problem. Allerdings war es dann erforderlich, dem Komponisten das Resultat dieses Experiments auch sofort vor Augen bzw. vor Ohren zu führen. Es muss also ein sehr interaktives, sehr schnell laufendes System sein. Das war seinerzeit das Problem, es hätte große Verzögerungen gegeben. Heutzutage wäre auch das sehr viel einfacher. Da kann man sich das sofort anhören und braucht dann bloß zu sagen, es ist mir doch ein bisschen zu schnell oder ich hätte gerne noch ein paar mehr leise Töne und so weiter, um diese nach und nach mit solchen qualitativen Angaben ungefähr an dasjenige heranzutasten, was man eigentlich haben will. Und, und dahinter verbirgt sich eine zweite Schicht, wo man die Daten etwas genauer geben kann, nicht einfach mehr oder weniger, sondern sogar direkte Zahlenangaben. Es sollten mehrere solcher Schichten hintereinander sein, in die man sich hineinfragen kann, wenn man das will. Es sei denn, man trifft auf der äußersten Schale bereits das, was man haben will. Und die allerletzte Schale, die tiefste, zu der man durchdringen kann, ist dann dieses Eingabeformular, was wir ja gesehen haben. Ich kann mir vorstellen, dass je schwieriger die Eingabeseiten werden, je umfangreicher, das heißt gleichzeitig auch die detaillierter man den Verlauf im Einzelnen bestimmen soll, dass es desto erforderlicher ist, solche Eingabehilfen zu geben, um dem Komponisten doch hierbei zu helfen und überhaupt das Programm so richtig, sagen wir mal, Tür für Tür aufschließen zu können. Die Probleme werden dadurch auch nicht geringer, dass man die Zukunft, wie ich auch schon gesagt habe, nicht alle Parameter zu definieren braucht. Auch diese Dummy-Werte braucht man da natürlich nicht. Ein Parameter, der keine Werte enthält, der macht einfach nicht mit. Der Computer sieht das ja. Und begnügt sich dann mit den Daten, die er hat. Gut, es gibt eine ganze Menge Feinheiten, auf die man stößt, wenn man so etwas ausarbeitet, die ich jetzt nicht alle im Einzelnen vorwegzunehmen brauche. Wollte ich nur so ungefähr einen Rahmen geben, innerhalb dessen wir das betrachten müssen, was wir jetzt gerade vor uns haben. Jetzt haben wir also die Parameter so im Allgemeinen uns vorgenommen. Jetzt möchte ich doch im Einzelnen noch ein paar der Konsequenzen berichten, die sich daraus ergeben. Ich habe sie zumindest teilweise bereits mit Namen namentlich genannt, aber es gibt dafür noch die eine oder andere Bemerkung. Muss man eben sehen. Das ist zum Beispiel die eine. In, sagen wir mal, einer bunten Reihenfolge. Die Reihenfolge ist aber nicht so wichtig. Das braucht man auch. Das ist nicht. Das haben wir alles gesagt. Das vielleicht noch. Das machen wir mal wieder erst einmal hier am Overhead-Projektor. Ah ja, da war vielleicht die Lautstärke ein bisschen. Ja, worauf ich zunächst das Augenmerk richten möchte, das ist die Hierarchie der Parameter, die ich bereits erwähnt habe. Projekt 1 eben zum Vergleich gibt es diese Abhängigkeit auch, aber nur in einem sehr geringen Maße, nämlich insofern, als dass, wenn einmal ein Einsatzabstand definiert ist, mit dem Einsatzabstand zusammen in derselben Zeile, Sie mögen sich an die kleine Tabelle erinnern, auch die Akkordgröße gegeben ist und die saßen früher sogar fest aneinander. Heutzutage kann man ja das eine ohne das andere verändern, obwohl das in der vorletzten Version auch schon möglich war. Wie dem auch sei. Wenn man einen Einsatzabstand wählt, dann ist damit eine Akkordgröße gegeben, beziehungsweise zumindest ein Bereich, in dem sie liegen kann und in dem dann per Zufall ein Wert gewählt wird. Und indem man, wenn man die Akkordgröße hat, dann gibt man damit auch natürlich an die Anzahl der Register, weil ja für jeden Ton ein Register erforderlich ist. Das ist die einzige Abhängigkeit und die läuft doch immer in der gleichen Richtung, weil Projekt 1 die verschiedenen Parameter immer in der gleichen Richtung nacheinander ausrechnet. In Projekt 2 hingegen ist die Reihenfolge völlig frei, je nachdem, wie der Komponist sie definiert. Und die Definitionsmöglichkeiten, die sehen wir hier. Man kann entweder eine 0 angeben für diesen einen Gang 56. Das bedeutet, dass die Hierarchie mit Serie ausgerechnet wird. Jede Zahl, jeder der 8 Parameter einmal, ohne Wiederholung, so wie sich das für Serien gehört, sodass der Komponist nicht weiß. Es kann lustig sein und interessant sein, damit zu spielen, um zu sehen, ob sich bei einer solchen wechselnden Hierarchie, bei verschiedenen Varianten, irgendwelche nennenswerten Abweichungen oder Veränderungen ergeben. Veränderungen ergeben sich nicht, wenn alle Parameter ineinander aufgehen. Oder wie man auch sagen könnte, vollständig miteinander kompatibel sind. Wenn jeder Wert des einen Parameters wirklich mit jedem Wert des anderen Parameters verknüpft werden kann, dann gibt es keine Konflikte. Das ist aber häufig nicht so. Wir haben gesehen, dass Instrumente bis ins Einzelne definiert werden. Und wenn ein hohes Instrument einen tiefen Ton oder ein tiefes Register spielen soll, dann haben wir bereits den Konflikt. Es ist hauptsächlich dieses Dreieck übrigens, Instrumentdefinition, Tonhöhe und Register, was hier die meisten Schwierigkeiten verursachen kann. Weil 0 bleibt es völlig frei. Wenn ich dagegen einzelne Indizes für die verschiedenen Parameter aufschreibe, dann werden die Parameter genau in dieser Reihenfolge auch abgearbeitet. Worauf diese I sich beziehen, das sehen wir hier oben. 1 bedeutet Instrument, 2 Harmonik, 3 Register und so weiter bis zum letzten. Nun ist es allerdings so, dass die autonome Pause, über die wir bereits gesprochen haben, auf die ich gleich noch mal kurz zu sprechen kommen werde, erst eingesetzt werden kann, wenn der Zeittext vollständig vorhanden ist, also Einsatzabstände und Dauern und dergleichen. Das Zeitgerüst steht, dann weiß man, wo man solche Pausen einschieben kann. Infolgedessen ist es sinnvoll, diesen Parameter 8 immer erst an letzter Stelle einzutippen. Nun, Serie weiß das nicht. Und der Komponist braucht das auch nicht zu berücksichtigen, denn der Computer hat hinterher einen Arbeitsgang, in dem er diese Hierarchie überprüft und wo nötig Änderungen anbringt. Und in dem Zuge würde er dann beispielsweise den Parameter 8, wenn er an der falschen Stelle steht, mit dieser falschen Stelle einfach vertauschen, um ihn ans Ende zu bringen. Beziehungsweise das Ende und alles andere rutscht einen rauf, so ist es wahrscheinlich korrekter überhaupt. Was hier nicht genannt wird unter den I's, diese Reihenfolge braucht gar nicht vollständig zu sein, wird dann mit Serie ergänzt, sodass dann insgesamt eine vollständige Liste von 8 Parametern entsteht. Die verschiedenen Behinderungen, die sich ergeben, die kann man hier beispielsweise in dieser kleinen Tabelle sehen. Wenn worüber reden wir hier? Ich glaube, müssen wir eben überlegen. Wenn wir vielleicht kann man besser hier in der Mitte anfangen, dann kann man das am besten sehen. Zum Beispiel, ja, hier an zweiter Stelle heißt es hier die vertikale Dichte. Das war nach der Definition die Anzahl der gleichzeitig einsetzenden Töne. Nichts verwechseln mit dem maximalen Akkordumfang eines Instruments. Die können zwar identisch sein, brauchen aber nicht. Die vertikale Dichte, wenn die am Instrument abhängt, dann muss das Instrument vorweg natürlich gegeben sein. In dem Fall rückt das Instrument, das I, hier an die erste Stelle. Und das P, was offenbar für die autonome Pause hier stehen soll, steht an allerletzter Stelle. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt, weil das überhaupt zweckmäßig zu sein scheint. Von der Pause hängt beinahe nie etwas ab, bis auf einen einzigen Fall. Oder wir haben eine andere Möglichkeit. Die Harmonik wird ausgerechnet mit Hilfe von Akkorden. Dann bringt ja jeder Akkord die vertikale Dichte bereits mit sich. Wenn ein Akkord aus 4 Tönen besteht, dann ist an der Stelle die vertikale Dichte 4, wovon dann alles andere abhängt. Ich brauche entsprechend, sagen wir mal, 4 verschiedene, nicht gerade Einsatzpunkte, aber 4 verschiedene Dauern, wenn der Komponist das will, die verschiedene Lautstärken und so weiter und so weiter. Davon hängt also allerlei ab. In dem Fall rückt die Harmonik an die erste Stelle und die autonome Pause bleibt ganz hinten. Angenommen, wir haben einen Wechsel der Spielweise durch die Pause, dann natürlich müssen wir die Pause erst eingeschoben haben oder von ihr Kenntnis genommen haben. Sie kann ja Null sein. Dann erzeugt sie überhaupt keine Veränderung im Kontext, aber sie setzt jedenfalls ein Signal, eine Marke und sagt, hier an dieser Stelle sollte die Spielweise wechseln und dieser M steht dann für Mode, Playing Mode oder so etwas, kommt dann an letzter Stelle. Oder wenn wir Schichten haben mit gemeinsamer Harmonik, ich hätte Ihnen gesagt, wenn in einem Ensemble mehrere Tabellengruppen stehen, aber getrennt bleiben sollen, sodass jede Tabellengruppe eine eigene Partitur bekommt und diese Partituren stehen alle hintereinander, dann können wir diese Partituren untereinander rechnen, ausschließlich hinsichtlich ihrer Zeitstruktur. Die Tonhöhe kann hinterherkommen. Sie braucht nicht, aber sie kann hinterherkommen. Wenn das so ist, wenn also die Harmonik gemeinschaftlich sein soll für alle Schichten, dann müssen die Pausen jetzt ausgerechnet werden, weil durch die Pause sich der Zeitkontext verschiebt und dann erst dann die Harmonik ausgerechnet werden. Na, dann gibt es Kombinationen von 4 und 5. 2 und 4 und 3 und 4 und in den Fällen sehen Sie auch, wie sich das entsprechend geschieht. Bei 5 und 4, wenn wir also eine gemeinsame Harmonik haben und der Playing-Mode-Wechsel pro Pause, dann müssen wir zunächst einmal die eingeschobenen Pausen ausrechnen. Danach können wir sehen, ob sich also eine neue Spielweise aufsuchen und dann schließlich die Harmonik als letztes, weil sie gemeinsam sein soll. 2 und 4, auch die gemeinsame, nein, 2 und 4, die vertikale Dichte hängt vom Instrument ab, dann rückt das Instrument an die erste Stelle und außerdem 4, die Spielweise ändert sich per Einschub der Pause, ist also selber in zwei Fälle darüber, PES oder drei Fälle darüber und dann hinterher, also erst die Pause ausrechnen und dann die Spielweise. Oder die Kombination von 3 und 4, das wäre also die Harmonik zur Orientierung von Akkorden, dann muss der Akkorde nehmen, wieder die Harmonik an erster Stelle, genau wie wir das hier oben auch gehabt haben. Und 4 ist dann die Spielweise erst bestimmt durch die eingeschobene Pause, das ist das PM am Ende wie vorher. Und wenn es überhaupt weiter keine Restriktionen gibt, dann bleiben diese Fälle alle unbesetzt, aber das P bleibt jedenfalls in jedem Fall an letzter Stelle. Also das ist so eine nachträgliche Korrektur, die in jedem Fall ausgeführt wird, egal was der Komponist an dieser Stelle hingeschrieben hat oder was das Unterprogramm Serie gemacht hat. Dies ist eine Korrektur. Ich habe dann noch ein anderes Blättchen hier, aus dem man sehen kann, wie die Abhängigkeiten der Parameter untereinander beschaffen sind. Hier kann man das sehr schön sehen. Wenn gleich einfach von oben nach unten, wenn das Instrument gegeben ist, und das gilt nicht nur für den Fall, dass es als allererstes ausgerechnet wird, sondern wenn es in dem Sinne gegeben ist, dass es vor anderen Parametern kommt. Wenn das Instrument also bereits besteht, ehe diese Parameter ausgerechnet werden, so kann ich auch sagen, dann ist vom Instrument abhängig, einerseits die Tonhöhe, denn das Instrument gibt jeweils den Rahmen an, in dem die Tonhöhe fallen darf. Dasselbe gilt für das Register, über dieses Dreieck habe ich ja gerade gesprochen. Außerdem ist abhängig davon die Dauer, weil das Instrument doch eine Dauerdefinition enthält. Außerdem ist abhängig die Amplitude, die Lautstärke, weil das Instrument Lautstärke-Definition enthält. Und schließlich auch die Spielweise, weil auch die Spielweise vom Instrument abhängt, weil das Instrument auch in der Hinsicht definiert ist. Das heißt, vom Instrument hängt eine ganze Menge ab. Und wenn man das Instrument sehr weit nach vorne zieht innerhalb der Hierarchie, dann lassen sich diese Abhängigkeiten sehr gut im Auge behalten. Andersherum kann es natürlich zu Konflikten kommen, kann es natürlich in jedem Fall. Es könnte ja sein, dass kein passendes Register gefunden wird, was zu dem Instrument passt, was bereits gewählt worden ist. Man hängt es natürlich davon ab, wie geschickt der Komponist das anfängt. Wenn er willkürlich irgendwelche Zahlen hinschreibt, dann beschwört er solche Konflikte herauf. Wenn er hingegen sich von vornherein eine Vorstellung davon macht, was er erreichen will, was zusammenpasst und vor allem, was die Hauptrolle spielt, welcher Parameter sich am deutlichsten in seiner Gestalt ausprägen soll, dann werden solche Konflikte von vornherein mehr oder weniger schon vermieden. Jedenfalls, das ist nur die Art der Abhängigkeit. Wenn bereits eine Tonhöhe gegeben ist, dann hängt davon ab das Instrument, weil diese Tonhöhe ja nicht von jedem Instrument gespielt werden kann. Dasselbe gilt für das Register. Es könnte sein, dass diese Tonhöhe in kein Register passt. Nun, haben wir es ja hier eigentlich immer mit allen Tonhöhen zu tun, die das Tonsystem bietet. Insofern könnte man sich wundern. Nur Sie dürfen bei Registern nicht an Oktaven denken. Im Register kann jeder beliebige Ausschnitt sein. Er kann auch weitaus kleiner als eine Oktave sein. Und dann tritt natürlich die Frage auf, was fangen wir mit Registern an, die nicht von allen 12 Tönen Platz bieten. Aber das lässt sich ja auch ausprobieren, was in dem Fall passiert, dass also sozusagen die musikalischen Ereignisse, was ihre Tonhöhe betrifft, so streifenförmig auftreten, also so auf enge Streifen beschränkt sind. Das heißt weiter nichts anderes, als dass in einem schmalen Register eben nur wenige Töne vorkommen, die dann allerdings nicht keinen Anspruch auf Zwölftönigkeit erheben können. Aber da steht ja nirgends geschrieben, dass das der Fall sein muss. Und so kann man sich etwa vorstellen, dass wenn man in einem Ensemble mehrere Tabellengruppen hat, eben um Schichten zu komponieren, dass in einer Schicht nur von besonders schmalen Registern Gebrauch gemacht wird, während andere Schichten weitere Register haben, sodass sich auch dieser Überlagerung von drei verschiedenen Vorgängen sich die Unterschiede auch etwa in solchen Momenten äußern, wie in besonders schmalen Registern. Also das ist das, was abhängig wird, wenn ich erst die Tonhöhe habe und dann ausgerechnet habe, dann kommt die hinterher. Wenn ich das Register zuerst habe, dann dreht sich die Sache um, dann ist auch die Tonhöhe abhängig, weil die Tonhöhe in das gegebene Register hineinpassen muss. Und auf der anderen Seite ist das H dann eben schuldig, das ist ja das Instrument. Das Instrument muss in das Register reinpassen und die Tonhöhe natürlich auch. Wenn der Einsatzabstand zunächst gegeben ist, dann ist die Dauer insofern abhängig, als an einer bestimmten Stelle, die Sie sich erinnern mögen, eine Beziehung hergestellt wird zwischen dem Einsatzabstand und der Dauer. Also wenn einmal diese Beziehung besteht und vom Komponisten angegeben wird, dann entsteht dadurch eine Abhängigkeit. Die funktioniert natürlich in beiden Richtungen, denn hier bei Dauer sehen Sie dann natürlich auch wieder den Einsatzabstand, weil die sind gegenseitig voneinander abhängig, je nachdem, was zuerst kommt. Vom Einsatzabstand ist dann auch noch P, die Dauer abhängig, insofern, ja die eingeschobene Pause, entschuldigen Sie, gut gesprochen, die eingeschobene autologe Pause insofern abhängig, als es sein kann, dass durch die Konstruktion der Einsatzabstände und vor allem des Verhältnisses zwischen Einsatzabstand und Dauer, es für die autonome Pause überhaupt gar keinen Platz gibt und sie überhaupt gar nicht erst eingeführt werden kann. Wie gesagt, das liegt ein bisschen weit weg, das ist ein bisschen an Haare herbeigezogen, wenn Sie so wollen, aber wenn man alles genau sich betrachtet, alle nur denkbaren Möglichkeiten durchdenkt, dann muss man diesen Fall durchaus berücksichtigen. Das wäre wieder für die Dauer, wenn die einmal gegeben ist, dann können nur Instrumente spielen, die diese Dauer spielen können. Es können nur Einsatzabstände gewählt werden, die im Verhältnis Dauer-Einsatzabstand passend sind und es können auch nur autonome Pausen eingeschoben werden, wenn das Konstrukt zwischen Einsatzabständen und Dauern das überhaupt zulässt. Also es könnte sein, dass wenn Einsatzabstände und Dauern, vor allem ihr Verhältnis ungünstig gewählt sind, diese autonomen Pausen überhaupt nicht eingeschoben werden können. Wenn man von solchen nachträglich eingeschobenen Pausen, den gesamten Verlaufskontext in kleine Stückchen zu sagen, sozusagen Klanginseln schaffen, die durch Pausen getrennt sind, dann muss man dafür sorgen, dass das Verhältnis von Einsatzabstand zu Dauern diesen autonomen Pausen möglichst viel Spielraum bietet. So rum geht das auch. Dann haben wir, wenn eine Pause gegeben ist, ist davon abhängig die Spielweise, denn wir wissen das schon, dass bei jeder eingeschobenen Pause eine Spielwechseländerung provoziert werden kann. Dann gibt es die Lautstärke. Wenn die gegeben sind, hängt das Instrument ab, weil das Instrument in der Lautstärke definiert ist. Und wenn die Spielweise bereits gegeben ist, dann hängt das Instrument auch wieder davon ab, eben der Definition wegen. Solche Tabellen sind ganz nützlich. Bei der Bestimmung der Einsatzabstände kann man darauf zurückgreifen und sich klar machen, was man eigentlich tut. Über diese autonomen Pausen jetzt noch ein Wort. Es gab seinerzeit, ich habe das Blättchen jetzt gerade nicht da, vielleicht erinnern Sie sich, es gab da zwei Optionen, und zwar mit Klangeinsatz und Generaleinsatz. Klangeinsatz heißt, dass ich eine Stelle suche, wo in irgendeinem Instrument oder irgendeinem Track oder wie Sie das nennen wollen, ein Ereignis, also ein Klang einsetzt. Das kann als Punkt genommen werden, um an dieser Stelle eine autonome Pause einzuschieben. Generaleinsatz ist also das Gegenstück zur Generalpause, das heißt, wo sich nichts mehr überlagert und wo alles gleichzeitig bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt einsetzt. Also sozusagen eine auf Null reduzierte Generalpause. Muss nicht Null sein, aber jedenfalls darf es keine Überlagerungen mehr geben. Nun muss ich mal eben sehen, in welcher Reihenfolge ich. Das ist 11 und das ist 12. Fangen wir hier jetzt an. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch zusammenkriege, das ist lange her, dass ich dies zum letzten Mal mir überlegt habe. Mal gucken, wie das hier hinpasst. Das ist im Querformat. Das ist doch ganz gut sichtbar. Wir sehen einige Töne liegen. Hier liegt ein Klang, der hier anfängt und endet. Da fängt ein anderer Ton an, ein nächster schließt sich an und beide sind noch mit einem anderen überlagert. Also eine ganz einfache Konstellation, so wie sie häufig vorkommen kann. Haben wir hier einen Einheitsabstand E, der geht von da bis da. Der nächste Einheitsabstand geht bis dahin. Und die Dauern hier sind auch deutlich zu erkennen. Zwischen diesen beiden, weil der Einheitsabstand länger ist als die Dauer, ergibt sich etwas, was ich ein Pseudo-Rest nenne, also eine Pseudopause, die einfach durch diesen Unterschied entsteht, aber nicht als solche eigentlich komponiert ist. Wenn jetzt eine autonome Pause eingeschoben werden soll, und zwar bei einem Klangeinsatz, dann würde sich etwa an dieser eben gucken, was ich hiermit sagen wollte. Ja, ich müsste vielleicht den Text dazu holen. Meine Frage ist, was wird hier illustriert eigentlich? Ich müsste das Handbuch hervorholen und nochmal genau lesen, was es heißt. Ich dachte, ich gehe darauf, es wäre. Dann zeige ich Ihnen lieber das nächste ganz etwas deutlicher. Vielleicht wirft das gleich Licht auf dieses Bild. Sie sehen, es ist hier etwas komplizierter und auch unlesbar, so ist es besser. Zugeht, wo wir zunächst ausgehen von einem gegebenen Kontext. Der gegebene Kontext hat zunächst drei Klänge aufeinander folgen, der dritte hält seine Länge nicht ganz so aus, auch der vierte hat eine Pseudopause hinter sich, die nächsten beiden überlagern sich, Sie sehen das Überlagerungsschema, wie es da vor sich geht. Jetzt soll hier eine Pause eingeschoben werden, dann ist zunächst die Frage, wo soll die Pause überhaupt hinkommen? Der Komponist wird in dem Eingabeformular gebeten, für den Einsatz einer solchen autonomen Pause einen Zeitbereich anzugeben. Dieser Zeitbereich wird nicht etwa in Sekunden angegeben, sondern in Prozenten der Gesamtdauer. Diese Gesamtdauer ist zwar vom Komponisten an einer anderen Stelle unter der Bezeichnung Strukturdauer angegeben, aber diese Strukturdauer wird nicht notwendigerweise auch tatsächlich realisiert. Außerdem kann die Strukturdauer einer Liste entnommen werden und durch Zufall gewählt, sodass man vorher gar nicht weiß, welche Strukturdauer tatsächlich jetzt an der Reihe ist, umso mehr ein Grund, um solchen Einsatzpunkt in Prozenten anzugeben. Und zwar wird ein Bereich angegeben in Prozenten. Sagen wir mal, ich gebe an einen Bereich in Prozenten zwischen 10% und 20%. Das heißt dann also, dass ich zwischen 10% und 20% der Strukturdauer, sagen wir mal, die Strukturdauer ist 20 Minuten, dann ist also 10% davon 2 Minuten, also zwischen 2 und 3 Minuten, also wenn so viel Zeit vergangen ist, ab 2 bis 3 soll dann dieses schon weitläufiges Beispiel, was über solche Zeitstrecken sich ergeht, aber das macht ja letzten Endes nichts aus. Es geht einfach darum, dass in diesem Zeitbereich der erste, beste mögliche Einsatzpunkt gewählt werden soll. Angenommen, dass gesagt, der Rest an dieser Stelle gefunden wird. Mit D1 und D2 hier oben ist angegeben der Bereich, den der Komponist definiert hat. Also ich sagte mal, Schweizer müssen 10%, 20% oder 10% oder 15%. Sagen wir mal, diese Prozentzahl fallen auf diese beiden. In diesem Bereich darf der Zufallsgenerator wählen. Es ist sehr abgestuft. Vielleicht ist es etwas zu weit abgestuft, als es erforderlich gewesen wäre. Jedenfalls dazwischen, in diesem Bereich, wählt der Zufallsgenerator. Das hat vielleicht insofern einen Grund, als wenn man das nicht täte, die Wahrscheinlichkeit bestünde, vor allem bei einem Kontext, in dem die Dauern wesentlich oder fast immer kürzer sind als die Einsatzabstände, dass dann ein ganz regelmäßiges Haken des ganzen Stückes anfangen würde. Denn Prozentsatz ist ja eine feste Größe. und alle 10% wiederum wiederholt sich das. Und um diese Regelmäßigkeit zu verhindern, habe ich mir gedacht, baue ich einen kleinen Bereich ein, und dass in diesem Bereich noch weitere Zufallsgenerator arbeiten. Dann gibt es diese kleine Schwankung um diesen strengen 10%igen Mittelwert herum. Wenn ich es dennoch möglichst regelmäßig haben will, brauche ich ja nur dafür zu sorgen, dass diese Differenz zwischen T1 und T2 möglichst klein ist. Allerdings ist dann wiederum die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich in einem kleinen Bereich nichts finde. Also zwischen diesen beiden irgendwo wird dann die Lösung. In diesem Fall also ist der Zeitbereich zwischen T1 und T2, der Zufallsgenerator, auf die Stelle angewiesen, wo der Pfeil steht. Und das heißt, dass an dieser Stelle die Pause eingeschoben werden soll. Wie groß die Pause ist, können wir nicht direkt sehen. Wir sehen es erst hier unten. Nach dem Pfeil, der erste Punkt, der angetroffen wird, ist dieser hier, der verschiebt sich um die Restdauer. Diese Restdauer, diese Pausendauer, die wird einer Liste entnommen und von einem Zufallsgenerator vielleicht näher bestimmt, je nachdem, wie das alles organisiert ist, sodass also von hier der Kontext sich verschiebt. Und Sie sehen auch, dass hier das gesamte Bild sich regelt und dann in diesem Betrag nach rechts verschiebt. Das heißt nun nicht, dass notwendigerweise, dass an dieser Stelle eine regelrechte Öffnung entsteht. Je nachdem, wie stark die Überlagerungen sind, kann es sein, dass es wirklich zu einer spürbaren Pause kommt. Es kann aber auch sein, dass Klänge sich weiter überlagern, nur dass alles das, was hinter dieser Pause kommt, ein Stückchen weiter in die Zukunft hinausgeschoben wird. Und um dieses Spiel ein bisschen zu verfolgen, habe ich hier eine zweite Pause, autonome Pause vorgesehen. In diesem zweiten Fall ist der Bereich zwischen D1 und D2 hier, der tatsächliche Pausepunkt wird durch den Zufallsgenerator hier gefunden. Hier wird der nächste Klangeinsatz gefunden und ab hier verschiebt sich der ganze Kontext weiterhin nach rechts. Bis auch auf dieses Teilchen hin. Und dann ist hier noch eine dritte Pause eingeschoben. Sie sehen, dieser Kontext, der bleibt jetzt hier stehen, wie er ist. Der dritte, der wird dann Moment, ich gucke, wie das hier. Ich sehe eigentlich nicht einen Einschub einer dritten. Ich sehe, oh ja, doch hier. An dieser Stelle natürlich. Dies ist D1 und D2. Der Pausenpunkt fällt hier. Hier wird der nächste Einsatz gefunden. Der verschiebt sich tatsächlich um so viel. Und das, was dann hier sich tatsächlich als Pause ergibt, ist auf der einen Seite die Pause, die sowieso schon entstanden war, und die wird dann noch tatsächlich verlängert durch die autonome Pause, die dann noch dazukommt. So ungefähr funktioniert das. Sie können sich also vorstellen, dass wenn man eine Gesamtdauer angibt von einer X-Anzahl Minuten oder Sekunden und sehr fleißig von diesen autonomen Pausen Gebrauch macht, um auf diese Weise den ganzen Kontext auseinanderzuziehen, dass dann die effektive Dauer einer solchen Variante wesentlich größer werden kann, als die vom Komponisten vorweg gewollt. Das ist so allerlei Konsequenzen. Es ist so, eigentlich, ich habe, soweit ich mich erinnere, beim Komponieren ohne dieses Instrument, ohne Projekt 2, von diesem Institut der autonomen Pause, soweit ich weiß, wenig Gebrauch gemacht. Ich kann Ihnen nachher oder etwas später, wenn wir nochmal wieder auf Projekt 1 zurückkommen, ein Stück vorspielen, das dann Projekt 1 gemacht, wo es die autonome Pause nicht gibt, aber ich habe zum Beispiel nicht mit der Hand eingeschoben, oh, ich weiß nicht mehr, wie es war hier, oder? Auch in Projekt 1 kann man bis zu einem gewissen Grade die Probe, ja doch, die kann man provozieren, auch in Projekt 1, aber sie ist nicht so formalisiert wie hier. Kurzum, da kann man dann die Auswirkungen davon sehr deutlich erkennen. Im Übrigen erinnere ich mich eigentlich nicht davon, wesentlich Gebrauch gemacht zu haben. Wohl aber ist diese Möglichkeit seinerzeit im WDR-Studio diskutiert worden. Ich glaube zum ersten Mal, müsste mich sehr irren, etwa im Zusammenhang mit den Zeitmaßen von Stockhausen. Ich nenne Stockhausen sozusagen im Zusammenhang oft, weil ich damals mit ihm 10 Jahre zusammengearbeitet habe und wir sehr viel unsere Gedanken ausgetauscht haben und über solche kompositionstheoretischen Dinge gesprochen haben. Andere Komponisten freilich auch, aber natürlich nicht in dieser Ausführlichkeit und in dieser Kontinuität. Das hat mir dann wohl den Idee eingegeben, um im Projekt 2, wo ich nun mit solchen Problemen einmal beschäftigt war, auch zu versuchen, diese Möglichkeit der autonomen Pause zu formalisieren und in irgendeiner Weise einzubauen. Das funktioniert auch sehr schön. Wie gesagt, man muss nur dafür sorgen, dass die umringenden Definitionen ein bisschen der Sache Vorschub leisten. Ja.
Könnten Sie vielleicht auf die Pause noch eingehen, was Sie in Ihrem, ja, in Ihrem Konzept von Komposition, was für eine Bedeutung die hat oder was Sie da diskutiert haben mit Stockhausen?
Diese autonome Pause?
Ja, insgesamt die Pause an sich in der Musik, was Sie dazu denken und so.
Ja, das ist natürlich eine komplexe Angelegenheit. Denn einerseits, wenn man einfach ja, aus dem Bauch oder mit Papier gleich ist, oder stehen frei, nicht wie ich es nennen wollte, komponieren, also aus dem Impuls, sagen wir mal, dann ergeben sich Pausen beinahe von selbst, weil man eben Pause empfindet beim Komponieren. Man sieht, was man schreibt, was man will, und infolgedessen gibt einem dann das Ingenium oder was man da hat, einem, dass an irgendeiner Stelle eine Pause kommen soll. In dem Augenblick, wo die Musik einen mehr formalisierten Charakter bekommt, ich erinnere mich an einen Moment im Kompositionsunterricht, den ich am Konservatorium genossen hatte, wo ein Mitstudent gepflegt uns nicht im Einzelunterricht, sondern alle zusammen bei dem Professor einzufinden, der das Kaffee oder irgendetwas Ähnliches reichte, und dann einer von uns kam dann als erster ran und die anderen saßen auf dem Sofa und hörten zu und dann der nächste. Das war auch schon nicht instruktiv, mit der Schönheit als Einzelunterricht. Man lernt doch gleich einmal so viel. Und da hatte einer eine Partitur mitgebracht, und die Partituren wurden natürlich dann sofort am Klavier zusammen mit dem verehrten Herrn Lehrer durchgespielt, soweit das ging. Und da erinnere ich mich, dass an einer Stelle der Mann sagte, ja, das ist ja sehr schön, aber es gibt keine einzige Pause. Haben Sie schon mal eine Musik gesehen, wo es jetzt absolut keine Pause gibt? Das war eine Art Anfängerfehler damals. Der Komponist hatte vor lauter Eifer, seine Noten aufs Papier zu kriegen, völlig vergessen, dass man auch eine Pause machen kann. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber das gibt es. Und ich könnte mir vorstellen, dass Anfänger auf so etwas kommen. So dieser Anfänger gibt wahrscheinlich im grafischen oder im optischen Gebiet, die will völlig zumalen, dass ich gar nicht auf die Idee komme, dass irgendwo auch mal ein bisschen Luft, dass er mal ein bisschen offen bleiben muss. Na, kurzum. Dies ist eigentlich nur eine Anekdote, nur nebenbei. Womit ich eigentlich nur andeuten will, dass die Pause etwas ist, was man unbewusst beim Komponieren einfügt, oder man macht sie sich bewusst. Und wenn man sie sich bewusst macht, dann verbindet man damit irgendeine Absicht. Diese Absicht kann beispielsweise psychologischer Natur sein, bei Inhalten wie nach einem Doppelpunkt, sodass man gespannt ist, wie es weitergeht. Solche psychologisch geladene Pausen, die gibt es sehr oft. Es gibt auch Pausen, die Schien- oder Ruhepause sind, wo einfach irgendein Prozess zum Stillstand kommt und dann auch die Stille eintritt, ehe es weitergeht, aber wo eigentlich die Pause, die bei einer notwendigen oder konsequenten Fortsetzung des letzten Klanges ist und gleichzeitig auch zur Vorbereitung dient für den nächsten Klangeinsatz. Das sind alles noch Pausen, die eigentlich mehr oder weniger psychologisch bestimmt sind oder sagen wir mal aus der Empfindung, aus dem Vortrag, möchte ich mal sagen, wie die Musik sich selber vorträgt. Die Rhetorik der Musik, damit hängt das eigentlich zusammen. Und dann gibt es jetzt im Bereich formalisierter Systeme, dazu rechne ich bereits elektronische Musik, das Spannungsschleudern erwähnt, dann natürlich algorithmisches Komponieren und so weiter. Bei solchen Formalisierungen treten Pausen nicht von selber auf. Man muss sie in irgendeiner Weise herbeizitieren. Man muss sie einen Platz einräumen in der Konstruktion des Ganzen. Man muss dafür sorgen, dass sie eben so algorithmisch vorhanden ist, eingesetzt wird und berücksichtigt worden ist, wie Töne. Das geht so weit, dass wir seinerzeit im Kölner Studio, also in dem Maße, in dem wir uns theoretisch einig waren, etwas zu dem Satz gelangten, Pause und Klang sind gleichwertig. Eine Pause ist genauso wichtig in der Musik. Sie haben den Satz wahrscheinlich schon mal gehört, der ist nicht besonders originell, aber er muss irgendwann mal gedacht werden und man muss daraus dann Konsequenzen ziehen. Wie macht man das? Ich meine, ganz gleichwertig sind sie nicht. Obwohl man sich natürlich Musikstücke vorstellen kann, die im Wesentlichen aus Pausen bestehen, nur ganz gelegentlich mal von einem Klang unterbrochen. Und das zeigt ja deutlich, nicht, dass Pause und Klang bis zu einem gewissen Grade tatsächlich austauschbar sind. Ich habe das dann in der Praxis selbst einmal versucht, mit den, meinen zwei Klavierstücken, ich weiß nicht, ob ich die jemals vorgeführt habe, wo zunächst ein erstes Klavierstück konzipiert worden war und im Nachhinein, und zwar in der Weise, dass in der Zeit Klangkomplexe verteilt sind. Und die Tatsache, dass in der laufenden Zeit Klangkomplexe verteilt sind, impliziert, dass es zwischen ihnen Pausen gibt. Und mehrere solcher Komplexschichten wurden miteinander überlagert, sodass trotz der Überlagerung immer noch Pausen entstanden. Die wurden dann zwar ein bisschen kürzer, weil etwas anderes sich halt in die Pause hineinschob, aber auf der anderen Seite überlagerten sich auch die Klangkomplexe selber zu dichteren Strukturen, sodass insgesamt eine Art Verhältnis Klang zu Pause erhalten blieb. Vielleicht nicht mehr ganz so polarisiert, aber dennoch. Und nachdem das fertig war, dachte ich, es müsste eigentlich möglich sein, in dieser Konstruktion Klang und Pause zu vertauschen. Da sie beide von vornherein als mehr oder weniger gleichwertig hier gesehen worden waren, kann ich natürlich überall da, wo jetzt eine Pause stand, einen Klang anbringen und wo vorher ein Klang war, eine Pause machen. Und dieses zweite Stück habe ich dann tatsächlich auch komponiert. Merkwürdigerweise sind die Teile zwecks gleich lang, das erste viel länger als das zweite. Und zweitens lässt sich auch aufgrund des Notenbildes eigentlich nicht rekonstruieren, was ich da gemacht habe. Ich selber weiß es auch nicht mehr. Ich habe keine Aufzeichnungen. Das war vor einem Zeitpunkt, in meinem Leben, wo ich plötzlich ein Aufzeichnung weggeworfen habe, was ich später natürlich sehr bereut habe. Das kann ich nicht mehr rekonstruieren, aber ich erinnere mich wohl daran, dass mir damals das Verhältnis von Klang zu Pause sehr bewusst geworden ist. Nun, bei der Formalisierung mit Pausen muss man regelrecht beim Komponieren die Pause als gleichwertiges Mittel einsetzen. Ich will Ihnen eine andere kleine Geschichte erzählen, einfach zur Illustration. Als Ligeti seine Artikulation komponierte, haben Sie irgendeine Ahnung, wie er das gemacht hat? Kennt jemand von Ihnen die Entstehungsgeschichte? Wenn ihr sie alle kennt, dann brauche ich sie nicht zu erzählen. Na, nicht ganz deutlich. Jedenfalls, was er damals eigentlich erreichen wollte, war, die verschiedenen Produktionsmethoden, die wir damals im Studium benutzten, und die ihm natürlich bekannt geworden waren, in einem Stück zu vereinigen. Und da ging es darum, Sinustöne zu benutzen, Sinus-Spektrum zu produzieren, Rauschen zu filtern, Impulse zu filtern, Ringmodulator-Klänge zu machen und so weiter und so weiter. Und diese verschiedenen Klangkategorien sollten natürlich auch in verschiedenen Dauern, verschiedenen Längen auftreten. Und solche Länge, die stellte man dadurch durch Tonbandschnitt her. Es wurden also aus dem laufenden Tonband, auf dem die einzelnen Klänge zunächst aufgenommen worden waren, die entsprechenden Stücke rausgeschnitten. Nur die Klänge. Und diese Klänge wurden dann mit Bleistift auf der Rückseite gezeichnet und auf den Tisch gelegt. Wir brauchten große Tische und überall massenhaft diese Tonbandstreifen, manche Meter lang, manche nur 10 oder 20 cm. Damals war die Wandgeschwindigkeit noch 76,2, also das ist dann eine Sekunde so ein langes Stück. Lagen die auf dem Tisch und dann waren in dieses Konzept auch Pausen aufgenommen worden und es wurden also auch anteilig, meine für jede Klangsorte gab es eine bestimmte Menge und diese Mengen standen wieder in gewissen Verhältnissen zueinander, es spielte so ein bisschen etwas Serielles hinein, obwohl Ligeti selbst eigentlich nie ein serieller Komponist in der Zeit gewesen ist und ja auch sehr rasch sich außerordentlich kritisch dazu geäußert hat. Jedenfalls waren auch Pausen mit in dieses Konzept aufgenommen worden, eine bestimmte Anzahl Pausen und auch verschiedene Pausenlängen. Und die wurden aus dem Weißband, aus dem Vorlaufband herausgeschnitten und auch auf den Tisch gelegt. Da lagen also neben den braunen Gleichstreifen oder Tätigstreifen, also auch eine ganze Reihe von weißen Stücken. Da hat sich die Pause ganz einfach als ein Stück Weißband materialisiert, die mit den Klängen zusammen da auf dem Tisch lag, sozusagen gleichberechtigt. Dann hat man natürlich einen ganz stabilen Ansatzpunkt, um die Pause zu berücksichtigen, wenn man sie von vornherein herstellt. Nicht nur einfach eine Weile wartet, bis die Töne weitergehen, sondern sie als selbstständigen Unklang oder Nichtklang berücksichtigen und regelmäßig produzieren. Nach dieser Produktion von Ligeti ging dann so weiter, dass alle diese Tonbandstücke, nachdem sie produziert und geschnitten worden waren, in einen großen Schuhkarton geworfen wurden und kräftig geschüttelt, um eine Zufallsmischung aller dieser Klänge und Pausen zu erzielen. Und aus diesem Karton wurden die Klänge dann sozusagen mit abgewendetem Blick herausgefischt und zusammengeklebt zu leeren, zu vier Klangspuren. Es ist gar nicht so einfach, auf diese Weise einen mechanischen Zufallsgenerator zu bauen, denn es zeigt sich bald, dass wenn man durch die Erschütterung dieser Schuhkarton erleidet, fallen die kleinen Stücke alle nach unten. sodass, wenn man nicht aufpasst, zieht man die langen Eier zuerst aus und die kurzen kommen hinterher. Man muss also häufig zwischendurch nochmal schütteln, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und etwas Ähnliches gilt dann auch für die viel glatteren Vorlaufgangstreifen gegenüber den etwas raueren Magnetgangstreifen. Nun, also wenn man dies berücksichtigt, dann kann man einigermaßen nach Zufallsgesichtspunkten diese einzelnen Wandstückchen aus dem Karton fischen, sie zusammenkleben und dann hintereinander dann abspielen. Nachdem wir so eine Schicht zusammengeklebt haben von einigen Minuten Längen, dachte Ligeti, jetzt wollen wir uns jetzt erstmal an, wie das überhaupt klingt. Denn er hatte zwar das Wort eher sorgfältig ausgesucht und die Länge bestimmt, danach ein Zufallsprozess in Gang gesetzt. Er wollte doch ein bisschen, wie das klingt. Und nachdem wir uns diese Spur angehört hatten, sagte er, das ist das, was meine Erinnerung mir sagt, Mensch, das klingt doch beinahe so, als wenn da jemand redet. Und nach meiner Überzeugung kommt daher der Begriff Artikulation, der Titel des Stückes. Ligeti sieht das anders, er meinte, er hat das von vorne also gewollt. Aber das macht ja auch nichts. Jedenfalls, da sehen Sie, wie die Pause hier eine ganz substanzielle Rolle gespielt hat. Infolgedessen war es mir klar, dass man beim formalisierten Komponieren die Pause nicht vergessen darf, denn sonst kommt sie einfach nicht vor. Wenn ich immer nur Klänge suche, die aneinander hängen, dann gibt es unaufhörlich Klang. Nun gibt es ja gegenwärtig vor allem sehr viele Musikstücke, die praktisch keine Pause mehr kennen. Unterhaltungsmusik kennt sie in der Regel nicht. Unterhaltungsmusik läuft darauf hinaus, die Leute bei der Stange zu halten. Unterhaltungsmusik kennt auch kaum Lautstärkeunterschiede, kaum rhythmische Unterschiede, ist ziemlich gleichmäßig in ihrer Faktur. Und es gibt auch heute kompositorische Strömungen, die große Wert auf solche mehr gleichmäßig strömende Faktur legen. In einer solchen Ästhetik hat die Pause allerdings keine oder eine andere Funktion. Aber in der Zeit, aus der ich jetzt noch komme, und die in gewisser Weise die so breite getragen habe bis heute, hat die Pause doch eine wiederne Funktion, so wie man einen Text in Halbsätze und Sätze und Absätze, Kapitel und so weiter gliedert, so kann man auch die Musik sich durch Pausen gegliedert vorstellen. Ja.
Also wie sich das jetzt über Freud 2 darstellt, und wenn wir jetzt sagen, das ist ein Gliederungselement, also sozusagen kann man auch sagen, das ist eine Interfunktion oder wie auch immer,
ja,
stellt sich für mich schon irgendwie, wird immer wieder betont, diese gleich, diese sozusagen quasi Austauschbarkeit, der Eindruck ein, dass das eine, dass es sozusagen schon so ein Vordergrund, Hintergrund
ja
existiert. Also nicht wie ein Vexierbild, dass man das einfach dass man das genau umgedreht sehen kann,
ja,
sondern
ja
schon irgendwie die Pause eine andere Funktion.
Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Ich habe das vielleicht nicht ganz sorgsam genug dargestellt. Denn einerseits, auf einem theoretischen Standpunkt meinten wir damals Pause und Klang sind gleichberechtigt, eigentlich ein rhetorischer Trick, um darauf aufmerksam zu machen, dass man die Pause nicht vergessen soll. Das heißt nicht, dass unter allen Umständen und in jeglichen kompositorischen Prinzip die beiden austauschbar sind. Und hier habe ich tatsächlich in der Austauschpartei keineswegs im Sinn gehabt. Angenommen, Komponist würde mit Projekt 2 hier etwas derartiges veranstalten wollen, unter der Voraussetzung, dass Pause und Klang gleichberechtigt sind, also etwa auch davon ausgehen können, dass natürlich eine Pause komponiert und in die bestehende Pause hier und da ein kleines Loch bohrt, um einen Klang einsetzen zu können. Da wird das mit Projekt 2 wahrscheinlich geradezu ähnlich gehen. Da müsste man das ganze Programm sozusagen auf seinen eigenen Kopf stellen. Die Gleichberechtigung, das ist sozusagen der theoretische Hintergrund und daraus werden dann praktische Konsequenzen gezogen, mal mehr, mal weniger. Dies ist einfach eine der praktischen Konsequenzen und da dieses Programm in erster Linie tatsächlich von der Klangstruktur ausgeht, denn alles, was wir an Parametern gesehen haben, ob das Instrumente sind, die er spielen soll, ob das Lautstärken sind, die man da hören soll und so weiter, oder dann ist deutlich, dass es sich im Großen und Ganzen um die Konzeption von Klängen handelt. Wobei sowieso durch die sogenannten Pseudopausen bei kürzeren Dauern unaufhörlich Lücken im Kontext entstehen und schließlich auch durch diese autonomen Pausen dieses Konzept noch eigentlich verstärkt werden kann. Aber ich könnte mir natürlich ein auf den Kopf gestelltes Projekt 2 vorstellen, wobei in erster Linie sagen wir, eine Pausenstruktur definiert wird. Nicht für jeden Kanal, jeden Track oder jedes Instrument einfach eine lange Pause, sondern eine gegliederte Pause. Also eine Aneinanderreihe verschiedener großer Pausen. Und dann kann ich an bestimmten Stellen diese Pause mit Kippen aufbrechen und der Klänge einsetzen. Das ist eine typische Konzeption, das könnte man mal sich überlegen. Aber das tut er hier tatsächlich nicht. Das ist die Geschichte mit der, hier mit der autonomen Pause, die ich für die Fleiß in meinen ersten Stücken, die ich hier mitgemacht habe, auch gar nicht berücksichtigt habe. Aber ja, sie hier jedenfalls ihren festen Platz bekommen hat. Noch Anmerkungen hierzu?
Also stimmt dir das Gleichnis mit der Interpunktion, weil wenn die Pausen irgendwie relativ beliebig eingesprungen werden, dann wird
ja,
auch eine beliebige Interpunktion
erreicht. Ja, naja, mit der Interpunktion, das ist natürlich symbolisch eigentlich zu verstehen, ja. wenn man so will. Vielleicht haben Sie das kleine Lesestück von der Sonne im Sinn, wo das für die Interpretation in der Musik. Der muss sich äußern. Nein, was weiß ich in der Musik, ich kann sehen, Kohle und so weiter. Müssen Sie mal lesen. Jetzt jedenfalls, hier ist es eigentlich sehr grob. Es ist eine Art von Raster. Ein Raster, das über das gesamte Stück gelegt wird. Sagen wir mal, so ein Ding dauert eine Minute oder zwei Minuten und ich lege darüber ein Raster. Jetzt kann das Raster erstens mal sehr grob sein, das heißt nur zwei oder drei Einstiege enthalten, wo eine Pause eingeschoben werden soll. Ich kann es sehr feinmaschig machen, sodass der Kontext unaufhörlich unterbrochen wird. Das ist A. B, ich kann dafür sorgen, dass das Raster sehr gleichmäßig über die Dauer verteilt ist. Ich kann dafür sorgen, dass die Abstände zwischen den verschiedenen Rasterpunkten sehr unregelmäßig ist. Vor allem dadurch, wenn dieser Bereich sehr groß ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr bald nach D1 also einen Punkt findet oder nach da, wo der Zufallsgenerator eingeschlagen hat. Es kann aber ebenso gut sehr, sehr lange dauern, weil der Zufallsgenerator einen viel größeren Spielraum hat. Auf diese Weise kann man die Unregelmäßigkeit sehr stark vergrößern. Sodass eigentlich hier nicht so sehr die Frage der Interpunktion, weil Dorn hat das natürlich einen ganz spezifischen Hintersinn, denkt man bei einer Musik, die tatsächlich in dieser Weise regelt. In dieser Weise ist ja diese Musik nicht organisiert, die ist ja wesentlich statischer, wesentlich strukturalistischer organisiert, als das Adorno hätte gut sein können. Jedenfalls ist da die einzige Möglichkeit, auch die Pause zu strukturieren und so wie ich mir vorstelle, dass ich nur wenige relativ ähnliche Einsatzabstände habe oder viele, und zwar sehr ungleichmäßige Einsatzabstände, je nachdem, ob ich ein sehr unruhiges, wechselndes rhythmisches Verlauf haben will oder im Gegenteil ein etwas ruhigeres, gleichmäßigeres, so kann ich derartige strukturelle Prinzipien hier auch auf die Pause anwenden. Wie sie sich tatsächlich in jedem Augenblick dann auswirkt auf den Hörer oder schon auf den Komponisten, wenn er die Sache interpretiert für seine Partitur, das ist eine andere Frage. Und da könnte es durchaus sein, dass dann im Endkontext eine Stelle kommt, die der Komponist selber eher als Komma oder Semikolon oder Doppelpunkt empfindet und entsprechend in seiner Instrumentation oder was ihm dann noch an Freiheiten verbleibt, entsprechend benutzt. Ja, dann habe ich hier noch zwei kleine Anhänge, die ich hier noch zeigen will, weil sie noch einen speziellen Blick auf das Programm werfen. Und das ist dieses hier. Sie sehen hier alle Eingänge, wie ich das genannt habe, alle Entries zu dem Programm, die der Komponist zu definieren hat, aufgelistet, minus 28, und auf dem nächsten Blatt kommen die restlichen. Daneben, was sie bedeuten, die haben alle mehr oder weniger durchgesprochen. Sie sehen den Instrumentparameter, den Harmonikparameter mit den verschiedenen Registerparametern, kommt hier unten noch, und die restlichen Parameter auf dem nächsten Bogen. Und dann kommen hier einige Spalten, in denen steht, zu welchem Augenblick sich die vom Komponisten gegebenen Daten ändern. In den meisten Fällen stehen ja mehrere Daten zur Diskussion. Und irgendwann, oder Datensätze oder Tabellen, Gruppen oder ganz egal, was es ist, wann sich das ändert. Und das ist eine Tabelle, die ich mir sehr genau noch mal werde ansehen müssen für eine neue Version, denn es könnte sein, dass es dabei etwas zu verbessern gibt oder durch einen etwas anderen Ansatzwinkel des Ganzen sich die Verhältnisse ein bisschen verschieben. Hier ist daran gedacht, dass also etwa der Benutzer kann sich nur ändern pro Variantengruppe. Und eine Variantengruppe ist das alles das, was das Projekt 2 in einem Durchlauf, in einem Computer-Run überhaupt machen kann. Ich kann angeben, wenn der Computer im Projekt 2 läuft, wie viele Varianten ich haben will. Und er rechnet alle Varianten aus und spuckt das raus in Form von Datentabellen. In der Zwischenzeit, da es kein interaktives Programm ist, kann in Folge wissen, auch der Benutzer sich nicht ändern. Das liegt auf der Hand. Dasselbe gilt hier natürlich für die allgemeine Spezifikation, die einzelnen Varianten. Kombination, alle diese Dinge, die da vorne ein Kreuz haben, die können nur einmal bei einem Computer-Run gegeben und demnach auch verändert werden. In der zweiten Spalte gibt es ein einfaches Kreuz und das bedeutet, dass sich pro Variante ändert und ein doppeltes Kreuz oder X für die Fälle, wo es sich etwas pro Schicht, denn also mehrere Schichten in einer Partitur ausmachen, sich ändert. Nein, wir brauchen das nicht im Einzelnen jetzt durchzusprechen und zu begründen. Für jemanden, der mit Projekt 2 jetzt nicht arbeitet, ist das wohl von minderem Interesse. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dies ein Punkt ist, der bei der Planung eines Stückes natürlich interessant ist. Denn wenn man schon keinen interaktiven Eingriff hat, dann muss man zumindest wissen, wo man Eingriffe vorweg programmieren kann, sodass der Computer aufgrund der Programmierung dann an den Stellen eingreift. Oder dass man zumindest von vornherein berücksichtigt, an welchen Stellen der Computer ein anderes Element zum Vorschein holt. So kann etwa die Anzahl der Gruppen für das Instrument wird nur pro Variante einmal verändert, aber nicht pro Schicht. Das heißt, diese Gruppenanzahl, die bleibt für alle Schichten die gleiche, lässt sich nicht ändern. Das sind Punkte, wo ich tatsächlich Änderungen vorhabe. Ja, und so geht das weiter. Hier unten sehen Sie mal ein Beispiel dafür, dass etwas pro Schicht sich ändert. Und das ist dann beim Register die Gruppenwahl. Und das könnte ja interessant sein. Auf diese Weise kann man nämlich die Schichten eines Orchesters hinsichtlich der Registerwahl unterscheiden. Das könnte interessant sein, indem bestimmte Instrumente hauptsächlich hohe Töne, andere Instrumente hauptsächlich tiefe Töne spielen, wenn man das von vornherein so entscheiden will. Sonst kriegen alle Instrumente die gleiche Registerauswahl und diese Trennung lässt sich nicht mehr durchführen. Und dann gibt es ganz am Ende noch eine Spalte, wo angegeben wird, wenn es sich innerhalb einer Variante ändert, an welcher Stelle. Nun, das Instrument, ein neues Instrument, wird gewählt für jeden Entry Point, das heißt für jede Zeitstelle, also Eintrittsabstand können Sie auch sagen, jeden neuen Einsatz wird ein neues Instrument gewählt, es wird ein neuer Akkord gewählt, wenn es sich um Akkorde handelt, es wird um die Transposition, wenn es sich um die Transposition handelt, obwohl ich sagen muss, dies ist nicht richtig, dies kann nicht richtig sein. Doch, es ist doch richtig, natürlich, denn an einem Zeitpunkt wird ein Akkord gewählt und er wird also sofort transponiert. Denn insofern geht das doch Hand in Hand. Die Transposition, die braucht nicht einzutreten. Wir haben gesehen, dass ich mit einer Null ich gerade auf Transposition verzichten kann. Dann fehlt das weg, aber in jedem Fall wird diese Entscheidung pro Einsatzpunkt getroffen. Dagegen die Transposition einer Reihe kann erst stattfinden, nachdem die Reihe das Ganze abgespielt worden ist. Bevor ich das erst ein pro Reihe. Und schließlich die Register, kann das Register gewechselt werden pro Ton im Akkord. Wird auch. Wird auch, soviel ich weiß, gibt es keine Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass alle Akkordtöne im gleichen Register liegen. Eine andere Frage ist, welche Register ich auswähle, wie viele Register es gibt. Wenn es nur ein Register gibt, dann fallen automatisch alle Akkordtöne in das gleiche. Habe ich mehr Register, dann gibt es das, was man in der Musik auf die weitere Lage nennt, indem die Töne über einen größeren Frequenzraum verteilt werden können. Na, um noch dies zu vervollständigen, sehen wir hier dann noch den Rest. Hier. Da haben wir Einsatzabstand, Dauer, Pause, also autonome Pause, Dynamik, dann die Sachen wie Tempo, Struktur, Dauer, Vertikale, Dichte und so weiter, Blockierung, Hierarchie und dann schließlich noch die Spielweise. Okay. Dasselbe gilt. Hier kommt eine ganze Menge Sachen, die sich pro Schicht, das wir haben gerade gesehen, die Gruppen bei den Registern können pro Schicht geändert werden. Das gilt für die Gruppen, Dauergruppen, das gilt für die autonomen Pausengruppen, das gilt für die Dynamikgruppen und es gilt auch nochmal für die Hierarchie. Die Hierarchie kann sich demnach pro Schicht ändern. Das heißt, sie kann sich nicht, sie ändert sich tatsächlich pro Schicht. was mich jetzt im Augenblick etwas stutzig macht, weil ich mir nicht recht weiß, was ich mir darunter vorstellen soll. Denn die Hierarchie gilt für das ganze Stück, beziehungsweise pro Variante, sollte man sich hier vorstellen. Ja, normalerweise würde die Hierarchie für jede einzelne Variante. Und ja, jetzt weiß ich wieder, wie das zusammenhängt. In dieser Hinsicht, technisch gesehen, gilt eine Schicht so gut wie eine Variante. Das heißt, wenn ich insgesamt, sagen wir mal, 5 Varianten haben will, und jede Variante besteht aus 3 Schichten, dann kriege ich insgesamt 15 Varianten. Das heißt, 15 Mal wird die Hierarchie neu bestimmt. Also insofern, ist ja denn die Hierarchie ist von vornherein vom Komponisten festgeschrieben. Dann natürlich nicht. Aber wenn sie etwa auf dem Zufall beruht, mit Hilfe von Serie, dann ist es der Augenblick, oder diejenigen Parameter, die noch nicht vom Komponisten festgelegt sind, die werden dann hier pro Variante, pro Schicht, muss ich sagen, ausgewechselt. Na, hier haben wir die Gruppenwahl. Und dann innerhalb einer Variante haben wir dann einen neuen Einsatzabstand für jeden Entry Point, das versteht sich von selber, eine neue Dauer pro, entweder pro Einsatzabstand oder sogar pro Akkordton, je nachdem, wie der Komponist das entschieden hat. Wir haben das bei den Fragebogen bereits gesehen. Hier kann die mit jeder Pause, die kann sich nur ändern, da wo eine Pause angegeben ist. Das ist per Definition so. Dann haben wir die Dynamik, die ist wieder je nachdem, wie das der Komponist gewollt hat, wird die pro Einsatzpunkt, also pro Akkord kann ich auch sagen, oder pro Einzelton geändert, gewechselt. Die vertikale Dichte kriegt einen neuen Wert, auch jeweils pro Einsatzabstand, wenn die vertikale Dichte autonom ist und infolgedessen der Einsatzabstand. Weil die vertikale Dichte als erstes ausgerechnet wird. Das ist zwar kein Parameter, aber dann steht für die gesamte Partitur, nachdem auf allerlei Umwegen zunächst die Länge der Partitur ermittelt worden ist, wird für jede einzelne Partiturzeile zunächst einmal die vertikale Dichte ausgerechnet und davon werden dann die anderen Bestimmungen abgeleitet. Und was dann die Spielweise anbetrifft, die kann ich dann entweder ändern mit jedem Einsatzabstand, das heißt mit jedem Akkord, oder mit jedem einzelnen Akkordton. Oder, wie wir neulich gesehen haben, auch mit jeder Pause. Auf diese Weise kann die Pause als Schalter verwendet werden für die Spielweise, während vielleicht der Pausenwert selbst null ist, also die Pause gar nicht in Erscheinung tritt, die autonome wohl aber als Schalter fungiert. Eine Menge Text, es gibt zwei Sachen jetzt. Erstens, möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, noch weiterhin über das hier Erwähnte zu diskutieren, Einwände zu erheben, was es dergleichen gibt. Und zweitens könnte ich Ihnen auch ein paar Beispiele aus einem hiermit komponierten Musikstück geben. Wenn Sie erstmal auch die Musik lieber hören wollen, dann machen wir das mal zuerst. Indem man das da voranbringt. Gucken, ob ich das Wein hier habe. Meinen Sie, dass wir noch die Gelegenheit haben, dieses Projekt 1, was ich heute gemacht habe, hier noch zu installieren?
In Kurs oder im Anschluss?
Im Anschluss.
Ja, sicher.
Und das Alltag, was ich neulich gegeben habe, wenn Sie das
noch. Ja, das liegt im Büro. Wollte ich Ihnen schon extra zurückgeben, aber es liegt da.
Ich muss noch nicht vergessen, was es ist. Ja. So, dann haben wir hier, glaube ich, ja. Ich habe hier mit Projekt 2 als erstes eine Art von experimentelle Studie komponiert. Denn ich wollte auch unter Beschränkung auch sehr wenige Elemente, strukturelle Elemente, systematisch ein paar Möglichkeiten von Projekt 2 ausprobieren. Also der Akzent lag nicht so sehr auf einer ausgewachsene Sinfonie oder was weiß ich, eine Klaviersonate oder dergleichen, sondern es ging eher darum, zunächst einmal systematisch Dinge auszuprobieren, allerdings natürlich doch im Hinblick darauf, dass es auch ein spielbares Stück würde sein sollen. Die Partitur als Ganze habe ich nicht mitgenommen, die ist im Format, um die zu unbequem mitzunehmen. Ah, das Büchlein, was ich stattdessen hätte mitnehmen wollen, das habe ich Das habe ich natürlich prompt vergessen. Naja. Dann muss ich mal sehen, ob ich die Daten dieser Beschriftung hier entnehmen kann. Ich fürchte nicht, aber dann kann ich Ihnen zumindest hinterher einen Kommentar geben. Naja, hier steht tatsächlich nicht sehr viel drauf. Na gut, dann mache ich das eben andersrum. Es ist tatsächlich ein Klavierstück. Die Grundelemente, die ich in diesem Klavierstück verwenden wollte, waren Einzeltöne, waren Akkorde. Eigentlich nichts anderes. Das ist ja etwas, was man auch als Gegensatz benutzen kann. So ähnlich wie etwa der Unterschied zwischen regelmäßig und unregelmäßig. Nun, Einzeltöne und Akkorde können auch gleichzeitig auftreten. Sie können auch im Wechsel alternierend auftreten. Und dann am Schluss habe ich also Passagen von Einzeltönen auch sozusagen kontrapunktisch zweistimmig miteinander verarbeitet. Ich habe hier in dieser Aufnahme diese verschiedenen Stücke getrennt, sodass wir es alle einzeln zunächst mal hören und dann vielleicht einen ganz kurzen Kommentar geben können. Das Stück ist angelegt in 12 Sektionen, oder weiß ich nicht, Strukturen habe ich es genannt. In 12 Strukturen. Und von jeder Struktur habe ich 3 Varianten ausrechnen lassen. Eine kurze, eine mittlere und eine lange. Ich habe schon neulich darauf hingewiesen, dass ich mir vorstelle, dass es ein optimales Verhältnis gibt zwischen Strukturinhalt und Strukturlänge. Und das kann man experimentell ganz schön ausprobieren, indem man einfach die gleiche Struktur 3-mal ausrechnen lässt. Das heißt nicht, dass die zweite Variante dann sagen wir, einfach langsamer ist, sondern der Zufallsgenerator, genauso wie unsere Uhren, ist natürlich weitergelaufen. Es kommt also eine neue Tonfolge raus. Alles das, was überhaupt strukturell in den Projekt 2 Formularen ausgesagt worden ist, kommt völlig neu wieder zur Anwendung mit einer neuen Reihe von Zufallszahlen, nur dass die Gesamtdauer größer ist. Und das heißt auch, dass überall da, wo gewisse Prozentsätze eine Rolle spielen, gewisse Dehnungen eintreten. Ich habe Ihnen, glaube ich, wo habe ich das jetzt? Ich habe die hier wieder weggelegt. Ich möchte Ihnen doch noch ein Bild hier nochmal eben zeigen, in dem ich denke, dass es ich habe hier. Ah, hier, danke schön. Ja, ich muss das fotografieren.
Heißt es, wenn Sie dieselben Zufallszahlen benutzt hätten, dass dann tatsächlich das Stück nur gestaucht oder in dem Fall gedehnt worden wäre?
Na, auch nicht. Man könnte sich vorstellen, dass das Stück, wenn auch etwas langsamer, nur bis zu dem Punkt komponiert worden wäre, wie wir es vorher hatten, und dann kommt was Neues noch hinten dran. Das ist nicht so. Sondern dadurch, dass die Parameter ja einer nach dem anderen ausgerechnet werden, ist lediglich die erste Zufallsreihe die gleiche und dann läuft sie für die längere Version durch, fängt also zu einem späteren Zeitpunkt für den nächsten Parameter an. Dass der zweite Parameter sich gegenüber dem ersten bereits verschiebt. Das heißt, dass das, was an den beiden identisch ist, sich nur auf ein sehr kleines Stück eigentlich erstreckt, was man dann kaum bemerken wird. Und im großen Ganzen zwar alle Strukturvorstellungen in gleicher Weise berücksichtigt werden, mit Amateuren, aber die machen an sich, der Cis oder Fis steht, das macht nicht so viel aus, machen die Struktur nicht aus, aber dadurch, dass der gesamte Vorgang nicht nur der Zeit gedehnt ist, das geht nicht einfach langsamer, sondern sagen wir mal, für eine gewisse mittlere Geschwindigkeit steht jetzt mehr Zeit zur Verfügung. Irgendeine Klangkette, die dauert einfach länger, eine Tonkette, sagen wir mal. Oder wenn, wie wir gleich hören werden, eine Acht von, Dezembrand oder so, Ritterdando auskomponiert worden ist, dann ist dieses auskomponierte Ritterdando einfach länger. Das heißt, es dauert etwas länger, bis es langsamer werden anfängt und so weiter. Also das Ganze ist eigentlich wie auf einer Luftballon oder wie auf einer Gummistrippe, ist es auseinandergezogen. Ja, das stimmt wirklich nicht, denn die Geschwindigkeit im Einzelnen bleibt. Die längere Struktur hat effektiv mehr Töne. Natürlich. Es ist nicht einfach die Zeit verlangsamt, es ist nicht das metronomische Tempo runtergesetzt, sondern für alle Entscheidungen steht insgesamt ein größerer Zeitraum zur Verfügung. Das heißt, es werden mehr Entscheidungen getroffen. soweit das mit der zugrundeliegenden Zeitstruktur möglich ist. Ich wollte dieses mal eben zeigen, ich habe anders nichts gesehen haben, dieses Tendenzprinzip, wo man also angeben kann, über jeden Prozent der Gesamtdauer eine solche Maske sich erstreckt und wie so eine Maske geformt ist. Das ist das, was ich meinte. Einen solchen Vorgang, so wie diesen hier, den kann ich über 22,4% ausdehnen. 22,4 von einer Minute ist aber nicht dasselbe wie 22,4 von anderthalb Minuten. Dann habe ich einfach für dieselben Vorgang mehr Zeit zur Verfügung. Aber es heißt nicht, dass der an sich langsamer geht. Es kann allerdings sein, dass am Ende nochmal ein etwas längerer Wert vorkommt, der vorher nicht vorkam, wie überhaupt so ein Ritardando ja nicht. Was wir hier sehen, ist ja kein Ritardando, aber wenn Sie das einfach auf Zeit beziehen und sich sagen, da oben sind die kurzen Werte, da unten sind die langen Werte, und lesen das als Zeitschema, dann kommen immer mehr kurze, immer mehr lange Werte ins Spiel und die kurzen hören mehr und mehr auf. Aber in welcher Wert in jedem Augenblick gewählt wird, das ist vorher ja nicht bekannt und das lässt sich auch nur in einem gewissen Rahmen steuern. Ist klar, je breiter dieses Fenster ist, also entsprechend diesem Fenster hier oben, das ist hier der Vertikale, je breiter dieses Fenster ist, desto unbestimmter ist, was ein zum Vorschein kommt, langer Wert oder ein kurzer Wert, mit tiefer Ton oder höher Ton. Und so müssen Sie sich ungefähr vorstellen, dass sich die Arbeit mit mehreren Varianten auswirkt, solange man nichts anderes verändert. Ich meine, man kann für mehrere Varianten auch eine ganze Reihe von anderen Sachen verändern. Wenn man das aber nicht tut, sondern lediglich die Strukturdauer verändert, dann kriegt man Verwandtschaftsgrade, sagen wir mal, der höchsten Ordnung. Noch verwandter kann man zwei Varianten nicht machen, höchstens dadurch, dass man auch die Strukturdauer nicht verändert, sondern Varianten gleicher Dauer macht.
Ja. Und haben Sie dann alle drei Strukturdauern realisiert? Oder
haben Nein, sie sind alle realisiert, sie sind alle fein säuberlich in der Partitur ausgeschrieben. Aber, und da war ich vorhin stecken geblieben, es obliegt dem Pianisten, sich davon einer auszusuchen. Das heißt, das spielt auch ein bisschen in die Zeit von Variablen, Aufführungsbedingungen, offenen Formen und dergleichen. Und sodass also das ganze Buch, in dem die Partitur steht, 3x12 Varianten enthält, also 12 Strukturen, in jeder Struktur 3 Varianten, nummeriert 1, 2, 3, die erste ist immer die kürzeste, die dritte die längste, und der Komponist soll nach eigenem Gutdünken sich aus jeder Struktur eine der Varianten, die ihm am passendsten scheint oder die am liebsten spielt oder was weiß ich oder die einfachste ist, mir ganz egal, sondern sich aussuchen. Nur, die Strukturen sollen in der Reihenfolge gespielt werden, wie sie im Buch stehen, nur zwischen den Varianten gibt es jeweils eine Auswahl. Das ist die ganze Geschichte. Jetzt nehmen wir mal einfach die erste uns vor. Das ist ganz simpel, wie gesagt, sind einfach Tonfolgen. Und eben gucken doch, dass wir mit. Das Stück heißt Übung für Klavier. Und ich habe mir dabei gedacht, das war eine erste Linie Übung für den Komponisten, um diese Projektion zu machen. In zweiter Linie mag es eine Übung sein für den Pianisten, etwa im Sinne einer typenmäßigen Problemstellung. Und drittens mag es eine Übung für den Hörer sein, um sich beim Hören für Musik zu üben. Heutzutage steht das vielleicht weniger zur Diskussion. Früher konnte das schon eher so gesehen werden. Ich muss mal gucken, wie die heißen. Ausrichtung Nummer 1, das macht ja sehr einfach.
Und wir haben jetzt eine Variante, die der Felix ausgewählt hat, welche er nimmt, oder?
Entschuldigung, ich habe nicht zugehört.
Wir haben jetzt die Variante, die der Felix ausgewählt hat.
Ja. Ja, ich hab so praktisch alle, aber dann so verschiedene nach den Pianisten. Das macht die Sache ein bisschen unerträglich, weil die Pianisten sehr unterschiedlich spielen, unterschiedliche Instrumente zur Verfügung haben, unterschiedliche Akustik und unterschiedliche Klangqualität. Diese Mischung ist nicht besonders erforderlich. Ich habe mal daran gedacht, um der Einheitlichkeit wegen, alles mit MIDI zu machen. Aber dann ärgert man sich wieder über das MIDI-Instrument und vor allem, es ist eine saubere Arbeit, das alles hinzuschustern. Also ich habe darauf verzichtet. Seitdem man würde man einen Pianisten überreden können, alles zu spielen, sodass man alles in gleicher Fasson zur Verfügung hat. Das wäre schön. Jetzt nehmen wir mal einfach das allererste. sehen, dass hier mit dem Ritardando der Tonhöhe natürlich noch mehr verbunden ist. Es gibt eine Zunahme der Lautstärke, es hängt der Pianissimo an und wird der Gegenstoß lauter. Und auch ist eine, was die Registerlage betrifft, eine Abwärtsbewegung von höheren zu tieferen Tönen. Diese drei, die sind alle, sehr viel habe ich mit diesem Tendenzprinzip geregelt, weil mir das, das war etwas Neues gegenüber Projekt 1. dann ergeben sich von selbst gewisse Tongruppen, hier sind keine extra Pausen eingeschoben, das sind die Pausen, die sich einfach daraus ergeben, dass das Klavier meist kurze Töne spielt. Nun allerdings ist es so, dass ich hier auch den Dauerparameter benutzt habe, den es ja im Projekt 1 nicht gibt. Und wenn Sie die Partitur sehen würden, und die sehr umfangreichen, die habe ich in meinem Gepäck nicht mehr reinbekommen, dann die habe ich nämlich auch dazu noch damals proportional geschrieben. Das heißt, eine ganze Note, hat dann also 4/64 lang oder solches. Es gibt ein sehr merkwürdiges Notenbild. Auf der einen Seite die Notensymbolik, woraus sie vorgeht, wie lang eine Note ist und gleichzeitig auch noch dann ein proportionaler Abstand. Das ist an sich nicht nötig. Aber damals ging es nur bei diesen verschiedenen Bewegungen von langsam nach schnell und so weiter darum, das auch ein bisschen augenfällig zu machen, dass man das nicht eruieren muss, indem man sich klar macht, ach, das ist ja eine ganze Note, die dauert ja viel länger, sondern dass man auch schon beim Draufgucken und ungefähr eine Vorstellung hat, wie die Geschwindigkeitsabläufe sind. Ich habe damals, weil Notendruck und so weiter, das war sehr passiert, ich habe besitze noch, und da vor vielen, vielen, vielen Jahren, ja, das ist auch vor 40 Jahren beinahe wohl, eine Notenschreibmaschine gekauft. Habt ihr so ein Ding jemals gesehen? Das, es gibt gab ein amerikanisches Modell, das heißt Music Writer. Ich habe auch doch ein Buch über Notensatz, wo so ein Ding abgebildet ist. Und daraus, das hatte ich erfahren, irgendwo, irgendwie, und habe das Ding mir dann bestellt und kommen lassen aus Amerika und habe damit diese Partitur geschrieben. Da hatte man das eine normale Büroschreibmaschine, da ist auch das Alphabet drauf natürlich, Buchstaben, aber daneben alle musikalischen Symbole, die man braucht. Und wenn man sich zusammensetzen muss, also so ein Fähnchen ist einfach, und das Fähnchen, das tippt man dann eben an irgendeinen Notenhals, der auch wieder selbstständig, nein, der war nicht selbstständig. Es gibt eine vierte Note mit dem Notenhals dran, rauf und runter geschrieben. Und dann kann man das Fähnchen entsprechend anbringen oder mehrere Fähnchen, gibt auch Verlängerungshälse, um sie länger zu machen. Also man kann sehr schön Notenbilder zusammensetzen. Das Problem ist nur, es gibt keine schrägen Sachen, man kann schräg verlaufende Notenbalken etwa nicht machen. Es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder muss das Papier in den Wagen schief stellen und das kriegt man nicht wieder richtig gerade, oder man muss hinterher mit der Rotringfeder oder so die Balken hinterher nachziehen. Oder man lässt sie einfach alle waagerecht, das habe ich damals gemacht, das ist das Einfachste. Und es gibt ein sehr apartes, sehr clean, sehr sauberes Notenbild, wenn nicht alles kreuz und quer geht, sondern alles so parallel läuft. Und natürlich auch mit Schneller, die gehen dann auch nicht, die kann man auch nicht verlängern, also das, die muss man mit der Hand einzeichnen. Dann danach, als mir diese Notenschreibmaschine nicht genügte, dann aber folgendes Problem. Die funktioniert ursprünglich mit Kohleband. So wie diese elektrischen IBM-Maschinen, diese Kugelkopfsysteme, auch solche Kohleband hatten. Mit einem solchen Kohleband lief das, nur dieses Kohleband hatte eine abweichende Mensur, wurde nicht in Europa produziert, man musste auch dieses Kohleband eben aus Amerika kommen lassen. In Amerika sind sie ja verrückt, da haben sie für alles andere Maße, nicht? Die Rechnung in Zoll und dergleichen. Und der Papier hat andere Maße. Also muss man da auch ein spezielles Kohleband für haben. Das wurde mir auch ein bisschen zu viel, das alles kommen zu lassen. Das kostet viel Zeit, das kostet viel Geld. Dann habe ich mir die Maschine selber umgebaut, in der Weise, dass ich ein normales Schreibmaschinenfarbband durchlaufen lassen kann. Das war nicht ganz einfach, denn so ein Kohleband, das läuft einmal durch und endet im Papierkorb. Das ist durch die großen freien Stellen, wo nicht kein Anschlag ist, weil das Band relativ rasch transportiert wird. Aber das lässt sich nicht zum zweiten Mal benutzen. Ja, mit der Kohleband kann man das nicht machen. So einen halben Notenkopf noch und einen halben Noten, ne? Halb mit Kohle noch drauf und halb ohne, das sieht nicht aus. Ich weiß, es ist eine enorme Verschwendung von diesem Material. Dieses Schreibmaschinenband, das läuft wie bei einer normalen Schreibmaschine schön hin und her. Und da diese ganze Notenschreibmaschine entwickelt war von einer normalen Büroschreibmaschine, war natürlich auch die Mechanik vorhanden, dass das Kohleband automatisch vorwärts und rückwärts, das Farbband automatisch vorwärts und rückwärts war. Und das habe ich mir alles wieder eingerichtet, hat das große Nachteil, dass mit so einem Farbband, selbst mit einem Farbband guter Qualität, der Abdruck etwas diffuser ist als mit Kohle. Kohle ist schön scharf umrissen. Während so mit so einem Textilband der Abdruck ein bisschen diffuser wird. Und vor allem, wenn es ein paar Minuten hergespielt wird, wird der Abdruck natürlich immer schlechter. Also, nachdem ich damit nicht mehr zufrieden war, habe ich ein eigenes Notationsprogramm gemacht. Mit Rosenberg macht man das mit Finale oder mit Igor oder wie sie alle heißen, oder Score. Damals gab es das nicht oder nicht zu meiner Kenntnis. Oder ich brauchte ihn nicht, oder sie waren mir zu teuer, weiß ich was. Und jeder sagt, ich mache mir ein Situationsprogramm. Also habe ich mir ein wunderschönes Programm gemacht, womit ich jahrelang meine Noten getippt habe, also abgedruckt habe mit Matrix-Drucker, bis ich schließlich auf dessen Bühne war, sie einfach ein schickes professionelles Notensatzprogramm angeschafft habe. Also aus dieser Experimentiertheit kommt das eigentlich. Warum ich das alles erwähne, weiß ich jetzt nicht. Aber dadurch, ja, darum sage ich das Ganze ja nur, dadurch ist das Notenformat so groß ausgefallen. Denn ich kann natürlich mit einem Notensatzprogramm, kann ich die Abstände der fünf Linien bestimmen, also solche Formatsachen machen. Mit der Notenschreibmaschine geht das nicht. Die hat nur einen einzigen Abstand und da kann eben große an drei Bogen raus. Anders ließ ich das nicht machen. So, jetzt wollen wir aber hier weiterfahren. Wir haben noch ein paar Minuten. Diesmal so eine einfache Tonfolge, die in verschiedenen Parametern sich ändert. In der Geschwindigkeit nimmt sie ab, in der Lautstärke nimmt sie zu und in der Tonhöhe nimmt sie ab. Was das nächste bringt, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich bin nicht ganz sicher, es kann auch sein, ich habe dummerweise die Aufzeichnungen jetzt auch nicht zu Hause gelassen, ich bringe das nächste Mal dann nochmal mit, dass ich hier mit dem Gruppenprinzip gearbeitet habe, dass Gruppen schneller Töne und Einzeltöne aneinander abwechseln, das kann auch sein. In jedem Fall sind es diese Elemente, Einzeltöne, Noten, rasche Noten folgen, Passagen, sagen wir mal, dann Akkorde. Jeweils aus diesen Elementen sind diese Stücke zusammengesetzt. Dies ist jetzt die Nummer 3. Es ist nicht so, dass jedes dieser 12, ich sage drei Strukturen, dass jede Struktur etwas Neues bringt. Manchmal wird ein älterer Strukturtyp nochmal wiederholt als eine Art von Brückenfunktion zwischen zwei neuen. Kommt die Nummer 4. Als wenn hier nicht nur ein Diminuendo stattfindet, sondern gleichzeitig auch eine Verengung der Registerlagen. Der Anfang des Stückes weiträumiger ist und sich schließlich am Ende mehr zusammenzieht. Also auf diese Weise. Ich weiß, dass ich in diesem Stück eine ganze Menge Register definiert habe. Denn über die Tonhöhe kann man Tonhöhenveränderungen ja nicht angehen. Tonhöhe sind die immer bloß die 12 Töne. Wenn man also die Tonlage auch berücksichtigen will, dann ist das ein Register. Und wenn man nicht oktavweise springen will, dann muss man kleinere und viel mehr Register angeben. Und ich hatte tatsächlich eine große Anzahl von Registern, sodass wenn man durch die ganze Register spielt, von tiefsten bis zum höchsten, dann kriegt man wirklich einen Übergang von tiefen zu hohen Tönen. Und dann kann man das auch für dieses Tendenzprinzip benutzen und dafür sorgen, dass etwa sich der Tonraum nach der Mitte zu verengt oder etwas derartig.
Wie treu oder untreu waren Sie gegen die Ergebnisse von...
Wirklich. Wirklich.
Okay. Von Professor.
Wir haben wirklich abgeschrieben, auch selbst was die Dauer anbetrifft, die ja hier eine selbstständige Funktion haben, sodass, man, wenn man die Partitur, die Originalpartitur sieht, kommt es vor, dass, sagen wir mal, das Tonende in ein drittes der Tonen
fällt.
Das ist also irgendwas, weiß ich, eine 6 oder 8 oder was, mit einem Punkt, mit einem großen Programm oder 7. Was natürlich unsinnig ist, zu dem Augenblick kann kein Mensch den Ton genau abbrechen. Aber ich habe das aus dokumentarischen Gründen gemacht, um einfach wirklich zu sehen, wie sich das Notenbild aus, was sich aus dieser Partitur ergibt. Wenn ich, was ich auch vorhabe, die Partitur auch nochmal neu herausgebe, dann werde ich das wahrscheinlich doch auf schlichte Werte abrunden. Die Einsatzpunkte nicht. Denn dafür gibt es keinen Anlass. Aber die Endpunkte brauchen nicht auf 7 oder 8 Werte genau zu sein. Obwohl, ich weiß, es tut ja niemandem weh. Aber es gibt Leute, die sich an den Kopf fassen und sagen, diese Komponist ist doch total verrückt. Das kann doch niemand spielen. Ja. Jetzt kommt der nächste. Eine Kombination von Einzeltönen, die erst leise sind und dann später laut und ganz kurz staccato dazu gespielten kleinen Akkorden, also etwa nach der allgemeinen Vorstellung von Melodie und Begleitung, wenn man das mal so nennen will. Hier ist es ganz schlicht, eine Zwei-Schichten-Komposition, die eine Schicht enthält Einzeltöne, die andere Schicht enthält Akkorde und beide sind dann nachträglich, nachdem das Zeitkonzept berechnet war, von einer gemeinsamen Harmonik versehen. Dachte ich mir. Ich kann mich irren in dem Punkt. In dem Fall würde es heißen, dass jede Schicht ihre eigene Harmonik hat und dass die harmonischen Bezüge weiter nicht geregelt sind. Aber bei einer solchen Anlage hört man eigentlich eher auf die, sagen wir mal, auf die liegenden Melodietöne. Die bilden untereinander harmonisch gesehen eine Einheit, während die dazu staccato gespielten Akkorde harmonisch nicht so sehr ins Gewicht fallen, sondern mehr schlagzeugartige Wirkung haben. Das heißt, auf die harmonische Beziehung achten wir dabei nicht so sehr. Und wenn da mal eine Tonwiederholung oder dergleichen drin ist, dann wird dann das wahrscheinlich niemand übernehmen. Aber so etwas deutet natürlich auf Schwachstellen des Programms. Man könnte natürlich sagen, das geht nicht, das sollte nicht passieren dürfen, das muss man eigentlich alles genau in der Hand haben können. Müsste entweder dieses Programm in dem Punkt, angenommen, es ging ja wirklich nicht, vielleicht habe ich damals auch nur bestimmte Möglichkeiten übersehen, an der Stelle eingreifen und das Programm verbessern, oder man müsste grundsätzlich Optimierungsroutinen einbauen, die dann solche feinen Sachen dann auch rausarbeiten. Dafür habe ich im Augenblick keine direkten Pläne. Das waren schon die ersten 6, jetzt kommt die Struktur Nummer 7. Schon vorbei, so ganz kurz. Es handelt sich dabei um die Strukturen 8a und b. Und diese A-B-Struktur noch wiederum drei Varianten. Und zwar gibt es auf einem Blatt eine Reihe von Akkordfolgen und auf einem zweiten Blatt eine Reihe von Einzeltonpassagen. Und der Pianist soll zwischen diesen beiden wechseln. Das heißt alternieren zwischen einem Akkord. So wie wir vorhin hatten, Einzeltöne und Akkorde gleichzeitig, kommen hier Einzeltöne und Akkorde nacheinander, indem sie einfach einander abwechseln. Und auch da obliegt dem Komponisten die Wahl, dem Pianisten die Wahl zwischen den Einzeltönen und den Akkorden. Er kriegt lediglich vorgeschrieben, wie viele es insgesamt mindestens sein sollen und wie oft irgendeine Passage etwa wiederholt werden darf oder wie viele gleiche Achte hintereinander kommen dürfen. Und derartige Geschäfte, die sind dann in der Partitur, das ist ein ausführliches Vorwort, nicht nur ein Vorwort, es gibt ein ganzes Buch, also ein theoretisches Begleitbuch, wo das gesamte System erläutert wird. Das habe ich damals aus dokumentarischen Gründen gemacht. Und das suchte ich jetzt eben in meinem Köfferchen, das habe ich vergessen. Das bringe ich das nächste Mal mit, denn das hat nochmals A4-Format, glaube ich. Jedenfalls hat da der Pianist eine Vorschrift und innerhalb dieser Vorschriften ist er frei. Und wenn, so wie hier, in diesem Fall der achten Struktur, sie ganz besonders kurz ausgefallen ist, dann liegt das offenbar daran, dass er auch die allerkürzeste Version gewählt hat.
Eine Zwischenfrage noch. Man wird also der Meinung, dass sich der Interpret durchaus mit dem Kompositionsprozess auseinandersetzen sollte?
Also, wir nicht das sollte. Naja, er hat ihn natürlich, ich habe ihn vorher gesagt, da steht einfach ein Vorwort, steht das drin, und er guckt sich das an, und der eine Pianist, der macht sich da Gedanken drüber und versucht verschiedene Versionen durchzuspielen. Und ein anderer denkt, ach, das ist mir sowieso egal, das ist ja nicht unbedingt die kürzeste. Oder was weiß ich. Nee, ich denke zum Beispiel an Folgendes. Ich habe ein Streichquartett, ein Streichtrio, Entschuldigung. Ein Streichtrio geschrieben, in dem das besteht insgesamt aus 60 einzelnen Blättern. Das heißt, es gibt noch 60 Blätter. Und das ist auf jedes Stück. Passt auf ein A4-Blatt. Aber die Folge dieser Blätter ist frei. Allerdings zerfallen die Blätter in vier Gruppen von je 15. Jede Gruppe ist charakterisiert. Und ich habe folgendessen Vorwort gesagt und auch den Musikern erzählt, dass es also diese 4x15 sind. Es sollen mindestens bei einer Aufführung so und so viel von diesen Blättern gespielt werden. Das Maximum ist unbeschränkt. Das Ganze ist ein bisschen viel, aber so die Hälfte kann man bequem machen. Oder man teilt es auf in einem Konzert und spielt es zweimal, aber zwei verschiedene Aussagen. So was kann man alles Mögliche kann man machen. Und vor allem habe ich auch angeraten, sich auf den Charakter der Einzelstücke anzuschauen und dann eine Auswahl zu wählen, die den Spielern am besten Gelegenheit gibt, um sozusagen ihr eigenes Verständnis dieses Stückes zum Ausdruck zu bringen. Es gibt Verbindungen, Anschlüsse oder Folgen, die ihnen eigentlich weniger einleuchten, was er die einleuchtet, das spielt er noch nicht so gut, denke ich mir mal. Und andere, die liegen einem mehr auf der Hand, die kann man besser dann interpretieren. Aber, steht in dem Vorwort auch dabei natürlich, die Auswahl darf auch dem Zufall überlassen werden. Also bei der Uraufführung in Darmstadt wurde prompt alles dem Zufall überlassen. Das ist dann auch der einfachste Ausweg. Jetzt wollen wir gucken, was das nächste ist. Ich weiß nicht auswendig. Aber ich mache mich hier einer Fehlinformation schuldig. Ich habe nicht gedacht, dass hier bei manchen Strukturen die Einzeltöne und die Akkorde noch in einzelnen Tracks hier sind, sodass man eigentlich eine ganze Reihe hier zusammenfassen müsste. Wenn es Ihnen nicht ausmacht, wir können ja das nächste Mal hier fortfahren dann fange ich nochmal bei Nummer 8 an und spiele durch bis einschließlich Nummer 15. Das alles gehört zu einer derselben Struktur, nämlich das ist der Wechsel zwischen Akkorden und Tönen. So wie ich das jetzt erklärt habe, gibt es ja ein völlig falsches Bild. Ja, um Gottes Willen. Gespannt. Sagen, es ist, es ist eine Beschleunigung und wieder eine Verlangsamung, also etwa denselben Geist, wie wir vorhin am Anfang schon gehabt haben. Dann habe ich, ich glaube, die kommt als nächste, eine Struktur, die aus einer ganzen Reihe regelmäßiger Abstände, also Tonketten regelmäßig abstellen, aber dann ändern sich die Abstände, also die Geschwindigkeiten ändern sich. Das vorletzte bei 19 hier. Ja, das war so die erste Struktur, die 12. Die besteht aus zwei Teilen, einem A, und das ist wieder etwas mit zwei verschiedenen Blättern, glaube ich, und zwischen denen der Pianist wählt. Und dann lasse ich direkt die letzte Struktur folgen. Das ist dann die Schlussstruktur. Klo wurde. Nee, dieses Streichtrio, von dem ich quasi sprach, das ist auch mit diesem Projekt 2 komponiert. Aber darüber können wir uns dann ein andermal unterhalten. Ja, ich sehe, es ist 4 Uhr, das wäre es für heute. Wenn noch irgendjemand hier so eine Bemerkung machen möchte, noch sind wir zusammen. Das vertagen wir uns auf nächsten Freitag.